Frisches aus der Gripskantine. Ein Podcast mit Marcel Hermsdorf
und Helena Charlotte Sieger.
Herzlich willkommen in der Gripskantine. Was darfst du dich sein?
Vielen Dank. Ein Garmknödel mit Mohnzucker und eigentlich Butter, aber das ist, glaube ich, auch verzichtbar.
Die haben wir nicht bekommen.
Das war nicht mehr im Budget.
Lass es dir schmecken.
Dankeschön.
Hallo Marcel. Ja,
hallo Helena.
Na?
Na, heute haben wir zu Gast Joe Maubach. Oder Johannes.
Oder Johannes.
Wie heißt du denn jetzt nun?
Ich heiße Johannes. Ich habe sogar noch einen zweiten Namen, den ich von meinem Großvater geerbt habe, Wilhelm. Mhm. Den habe ich nie im Einsatz natürlich. Ja. Bisher kann man vielleicht nochmal drüber nachdenken. Und ja, Johannes ist mein richtiger Name. Und Joe kam eigentlich zustande über die Jahre. In der Schule war es dann Jojo und in allen möglichen Abwandlungen. Und Joe kam dann eigentlich zustande, als ich später viel mit auch amerikanischen Musikern auf Tournee war und dann hat sich das so ein bisschen manifestiert, leider. Das heißt leider.
Leider.
Das ist völlig okay, ich komme damit gut zurecht. Also.
Ist doch gut.
Du hast dir Germknödel gewünscht.
Ja, lustig, weil als die Frage kam, was ich zu essen haben möchte, ich werde mal gerade hier,
bevor
es ganz kalt wird,
als
die Frage auftauchte.
Ich hoffe, die sind durch. Ja, wir sind sehr professionell in unserer Kantine. Das Menü ist viel zu groß, von Kartoffelsalat bis Germknödel ist alles mal dabei, deswegen können wir nichts wirklich, alles nur ein bisschen.
Wir stehen selbst in der Küche.
Das muss alles aus Edelstahl sein. Edelstahl, Edelstahl, Edelstahl. Ich beiß mal ab.
Ja, bitte.
Super, bestens. Ja.
Yes.
Wir verraten nicht, wer es gekocht hat, aber ich weiß.
Wir verraten es nicht, aber ich weiß.
Also ja, Butter wäre noch der Kick obendrauf.
Aber das was hättest du sagen müssen? Ich habe keine Ahnung von Germknödeln.
Das ist sei es drum. Und es war so ein bisschen schneeiger Vormittag, glaube ich. Und ich dachte, naja, so jetzt so auf der Skihütte, was würde man jetzt da zu sich nehmen? Und das ist mir ja jetzt gerade verwehrt, irgendwie
Ski
in eine Winterlandschaft zu fahren. Sowieso zu verreisen ist gerade nicht angesagt. Und deswegen kam ich darauf.
Fährst du sehr gerne Ski?
Ich fahre gerne Ski, aber ich habe es seit Jahren noch nicht gemacht, weil es eigentlich immer naturgemäß so im Januar dann hier eine Premiere stattfand am Theater und man da irgendwie eingebunden war, meistens auch hier im Großen Haus. Und deswegen
wo
schon länger nicht.
Wo will wir zum Thema kommen hier im Großen Haus? Was ist denn, Marcel, wir haben nicht viel gefunden auch mal wieder? Wir müssen jetzt uns darauf verlassen, dass du die Wahrheit sagst über dich.
Erstmal wollen wir erfahren, was ist deine Aufgabe hier am Theater? Das ganz kurz.
Mhm. Knapp.
Also wie nennt man den Aufgabenbereich? Und dann gehen wir vielleicht später ein bisschen mehr ins Detail. Aber was ist deine Abteilung?
Also meine Abteilung ist, ich bin gelernter Tontechniker beziehungsweise viel autodidaktisch erlernte Tontechnikfähigkeiten, die ich habe. Und seit Corona eigentlich hier am Haus als technischer Leiter zuständig.
Für alle technischen Abteilungen?
Für alle technischen Abteilungen.
Okay.
Also das zu koordinieren im Wesentlichen.
Mhm. Und magst du vielleicht einfach mal kurz erzählen, wo du herkommst, wie so dein Leben bisher verlaufen ist, wo du deine Ausbildung gemacht hast, ob die vielleicht in einem ganz anderen Bereich war? War es gleich eine Ausbildung als Techniker? Erzähl doch einfach.
Tatsächlich. Also ich bin gebürtiger Berliner, Westberliner. Damals gab es da die Mauer noch. bin in Zehlendorf groß geworden. Genauer gesagt in Dahlem war mein Elternhaus. Das klingt so nach Reichtum, war es aber nicht wirklich. Aber wir hatten ein sehr schönes Haus. Meine Großeltern hatten das gekauft nach dem Krieg und haben auch da gelebt. Und bin da zur Grundschule gegangen und in Zehlendorf auch dann ins Gymnasium. Und habe anschließend, bevor das Abitur stattfand, habe ich abgebrochen tatsächlich in der 11. Klasse, weil ich dachte mir, naja, wozu brauche ich das Abitur? Studieren wollte ich sowieso nicht. Und habe dann eine Ausbildung gemacht, bin einem Freund von mir gefolgt, der mit mir in der Klasse war, bei der Firma Nixdorf, die da so Computer herstellen, nach wie vor. Bekannt sind sie eigentlich geworden durch diese ganzen Geldautomaten. Da sieht man das Logo noch. Sonst sind sie so ein bisschen verschwunden von der Bildfläche. Und habe da eine Ausbildung gemacht zum Nachrichtengerätemechaniker. Ein Beruf, den es gar nicht mehr gibt in der Form. Das geht im Grunde darum, dass man technische Bauteile nach Anleitung zusammensetzen kann. im besten Fall auch noch versteht, was man da zusammensetzt und nicht nur dann quasi seinem Arbeitgeber da dient. Und nachdem ich damit fertig war, nach 3 Jahren waren es, bin ich dann relativ schnell auch meinem Freund wieder gefolgt, der bei einem Ton- und Lichtverleih dann arbeitete. Und so kam ich dann nach und nach und nebenbei auch selber noch Musik gemacht. Wir haben dann bei uns in der Gemeinde so einen Keller gehabt, wo dann auch immer Bands aufgetreten sind. Und so kam das halt, dann hatten wir ein Mischpult da und so kam eigentlich eins zum anderen. Und also richtig als Tontechniker oder Toningenieur ausgebildet bin ich tatsächlich nicht. Aber ich habe immer arbeiten können. Also wie gesagt, bei dem Verleih, dann wurde ich irgendwann mal von einem mittlerweile sehr guten Freund gefragt, ob ich ihm Folge ins oder ihm unterstützen kann im Quasimodo. Und Quasimodo ist ein Jazzclub hier gleich in der Nähe am Zoo, in der Kantstraße, sehr renommierter Laden, wo wirklich auch ganz viele Jazzgrößen und überhaupt viele Musiker aufgetreten sind. Und da habe ich ganz lange Zeit verbracht, fast 20 Jahre mit Unterbrechung. Dann kam, wie gesagt, durch Empfehlungen dann zustande, dass ich mit einem Rockzirkus namens Gosch in den 90ern 5 Jahre und auf Tour war, viel getingelt bin, durchs Quasimodo auch mit Jazzmusikern, wie gesagt, in Verbindung kam, wo ich, mit denen ich auch auf Tour war. Bill Evans ist ein Name, den ich in dem Zusammenhang nennen kann, mit dem ich mehrfach kurze Tourneen in Europa hatte. Und dann, um jetzt den Bogen zu kriegen, hat mein Kollege Ufuk, der hier auch noch tätig ist, der wird jetzt aber demnächst dann seinen wohlverdienten Ruhestand irgendwie anfangen. Mit dem bin ich begegnet. Der wollte gerne im Quasimodo arbeiten. Das hat aber nicht geklappt. Aber ich habe im Gegenzug gesagt, ja, wenn du irgendwie Bedarf hast, dann würde ich mich irgendwie freuen, wenn du mich mal an mich denkst. Und dann würde ich hier auch arbeiten, weil Quasimodo hatte ich immer noch genug Zeit, weil ich nicht jeden Tag gearbeitet habe. Das war halt irgendwie immer Freelancer. Das heißt, man musste schon gucken, dass man auch noch ein anderes Standbein zustande bekommt. Und dann bin ich hier aufgeschlagen und wie gesagt, mittlerweile seit 2001, November, das sind dieses Jahr, werden das 20 Jahre.
Mhm. Verrückt, ey.
Boah. Und seitdem bin ich hier am Krippstheater. Und das war meine erste Festanstellung und das ist nach wie vor. Und diese technische Leitergeschichte haben wir jetzt vereinbart, halt mit der Geschäftsleitung und der künstlerischen Leitung, dass man einfach ein bisschen mehr Struktur reinkriegt. Vorher war das halt ein sehr illustrer Haufen, die
also jeder hat sein Ding gemacht.
Jeder hat gefühlt schon hier 20 Jahre hat hier schon
alles mal gemacht,
als ich hier angefangen habe. Und ich war halt so der Kleine, der Junge war irgendwie, wie alt war ich, so Ende 30. Und das war so, das waren halt so gestandene Theaterleute und ich hing halt mit drin. Ich kam halt wirklich aus dem Freiberuflerleben und musste mich erstmal an diese verschworene Truppe hier irgendwie gewöhnen.
Oh, ich merke mit jeder Folge immer mehr, wie frisch wir hier so rollen, wie frisch wir hier sind.
Hm. So. Hier kann man echt schon Jahre verbringen an diesem Theater.
Ja, ja. Also du bist dann seit 2001 am Grips. Und was waren dann von Anfang an, also bist du auch durch alle Abteilungen mal durchgetingelt oder hast du von Anfang an
eher
auf Ton?
Ich bin ja, wie gesagt, Tontechnik ist so meine Fachkompetenz grundlegend. Aber hier ist es halt so, dass man, anders als es eigentlich auch bei den Freelancern, auch bei den Verleihern ist, dass man sich auch gegenseitig unterstützt. Mhm. Anders geht es gar nicht. Wir machen die Umbauten zusammen. Ne? Wir müssen, wenn Bedarf ist, würde ich auch einem Beleuchter helfen. Klar, jeder hat so seine Spezialisierung, aber ohne dass wir uns gegenseitig helfen, würde es nicht gehen. Und das ist in anderen Häusern tatsächlich, und ich habe es wirklich beinhart erlebt, dass die teilweise nicht miteinander reden. Und das wäre hier ein Unding. Das würde gar nicht funktionieren. Mhm. Gar nicht mal, weil es jetzt familiär sein muss, sondern einfach, weil man das Verständnis für die andere Abteilung oder auch die in den anderen Bereich einfach haben muss. Mhm. Sonst würde dieses ganze Konstrukt hier nicht funktionieren.
Das heißt, jeder kann auch so ein Mischpult bedienen. Jeder weiß Bescheid, wenn da mal jemand ausfallen sollte, dass...
Nee, das nicht unbedingt. Also die Spezialisierung ist dann schon, greift dann schon, aber wie gesagt, es gibt so Theater, wo das heißt, ich fasse dieses Kabel nicht an, weil es ist von der Tontechnik.
Ja.
Das ist wirklich, das passiert tatsächlich. Ja. Mhm. Zum Glück ist das nicht die Regel.
Aber. Auch so ein Ding mit Deko und Requisite ist auch immer so ein Thema, was ist Deko, was Requisite und
Ja.
Dieses Hand in Hand.
Ich kenne das nur, dass man irgendwie so, nee, das ist, das macht die Requisite. Nee, das ist Requisite, das mache ich nicht. Ja,
ja. Mhm. Und das finde ich eigentlich ein Unding, weil es ist so, man muss schon das Verständnis füreinander haben und dann harmoniert das natürlich auch wesentlich mehr.
Es funktioniert ja auch nicht ohne einander. Man muss ja jeder irgendwie mitmachen, sonst klappt es ja gar nicht. Naja.
Kann man bei dir in der Abteilung eine Ausbildung machen oder ein Praktikum? Kann sich da jeder melden, der Lust hat?
Ja, im Prinzip ja. Wir sind auch Ausbildungsbetrieb, wobei mein Kollege Ufuk jetzt als Meister ausfallen wird, aber andere werden jetzt nachrücken. Ich selber werde jetzt keinen Ausbilder oder keinen Meister machen. Da habe ich irgendwie keine Lust, nochmal die Schulbank zu drücken, muss ich ganz ehrlich gestehen. Das ist nicht so meins, aber das Schöne ist, dass wir eigentlich viele unserer Azubis übernommen haben, die jetzt wirklich auch so das Backbone dieses Theaters sind im Technikbereich. Und das ist sehr erfreulich, weil da auch, ich finde auch so viel mit Eigenverantwortung daran gegangen wird und das ist ganz entscheidend wichtig, einfach um auch hier über die Runden zu kommen, weil einfach auch sehr viel dann einmal reingeworfen wird, was wir sind halt wirklich auch technisch nicht auf dem State-of-the-Art-Level. Das heißt, man muss dann hier und da auch mal improvisieren und da ist man dann wirklich auf so eine Fähigkeit angewiesen, auch Sachen mal an sich zu reißen.
Und wenn man das von Anfang an dann lernt in der Ausbildung, dann...
Genau, und das haben die hier mitbekommen auch, dass das auch notwendig ist und da sind echt einige sehr tolle Kollegen, die das irgendwie stemmen hier.
Wie viele betreust du denn? Wie viele seid ihr in der Technik?
Wir sind im Moment 11 und wir haben 2 Azubis noch dazu. Mhm. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verzählt. Genau, die jetzt gerade in Corona-Zeiten natürlich ein bisschen in die Röhre gucken, weil wir jetzt nicht notwendigerweise Arbeit generieren, die nicht notwendig ist. Deswegen ist es schön, dass wir nächste Woche wieder mit Proben anfangen können. Sodass man wieder so ein bisschen Normalität irgendwie erahnen kann zumindest.
Ihr seid aber nur Männer, oder?
Bitte?
Ihr seid nur Männer in der Technik?
Nee.
Wir sind, einer unserer Auszubildenden ist eine Frau. Und wir waren auch schon mal mehr Frauen. Wir hatten auch eine Meisterin, eine Beleuchterin, die ist gegangen und eine andere ist einen Ort weitergezogen und in einem anderen Theater in Deutschland untergekommen. Aber ich hatte gerade Kontakt mit ihr. Das ist bei denen natürlich die gleiche Show, dass jetzt auch viel aufgezeichnet wird. Das ist so anscheinend das Mittel der Stunde. Mal gucken.
Ja. Und glaubst du oder denkst du, diese Fähigkeit, so zu improvisieren und das alles so zu machen, wie es hier am Grips gemacht wird, ist gut für den Beruf? Oder sollte jeder so bei seinem Kram bleiben?
Unbedingt. Also ich finde, es erweitert schon den Horizont. Ich meine, ich glaube, sonst hätte ich es auch nicht so lange hier ausgehalten. Ich hatte mir tatsächlich ab und zu die Frage gestellt, sondern meistens nach einer Spielzeit, ob man vielleicht nochmal was anderes probiert. Und im Endeffekt immer zu dem Schluss gekommen, ach, es ist gut hier, gute Leute, man hat irgendwie viele tolle Kollegen in allen Bereichen. Und um deine Frage jetzt nochmal aufzugreifen, ja, also diese Fähigkeit oder auch diese Bereitschaft, irgendwie Sachen vielleicht so mal auch einen Umweg zu machen, ist schon eine gute Schule auf jeden Fall.
Was sind denn so Qualifikationen, die man mitbringen müsste?
Marcel, denkst du über eine Umschulung nach oder warum fragst du jetzt?
Nein, nicht, aber für alle, die da draußen, die zuhören und die irgendwie Lust hätten, junge Menschen, die sagen, ja, irgendwie ein Praktikum oder eine Ausbildung am Krebstheater, worauf muss man Lust haben, worauf muss man sich einstellen?
In einer Regel ist derzeit halt wirklich die Fachkraft, mein Gott, das ist ja so ein Fachkraft für Veranstaltungstechnik. Das ist so die Grundausbildung, die eigentlich dann jeder genießt. Ich habe sie nicht genossen, das gab es bei mir, also diesen Ausbildungszweig gab es nicht in der Form, wie es den jetzt gibt. Aber aufgrund meiner Berufserfahrung bin ich im Grunde auch qualifiziert, mehr oder weniger für Sachen. Es gibt sicher viele Sachen in der Theorie, die ich nicht weiß, aber dann gilt halt auch der Spruch, man muss nicht alles wissen, man muss halt nur wissen, wo man es nachlesen kann. Das sollte jetzt nicht eine Grundeinstellung sein, also man sollte sich auch schon ein paar Sachen drauf schaffen, aber alles in allem funktioniert das ganz gut. Ja.
Welche Vorstellung Oder gibt es eine Vorstellung in den letzten 20 Jahren oder eine Inszenierung, wo du sagst, oh, da war wahnsinnig viel zu tun, aber es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht?
Einige. Spontan kommt mir gerade in den Sinn, weil da habe ich tatsächlich alle 50 Vorstellungen, die wir gemacht haben, bis es dann abgesetzt wurde, selber betreut, war das Stück Rosa. Es ging halt um Rosa Luxemburg. Regine Seidler hat die Hauptrolle gespielt und das war halt so ein wirklich so Ausstattungsstück, auch so viel Kostüme und so ein bisschen alles so natürlich in die Zeit irgendwie versetzt, was eigentlich so ein bisschen untypisch für Scripts ist. Nichtsdestotrotz viel Gesang mit Musical, mit Band und das ist eines dieser Stücke. Natürlich so grundsätzlich die Stücke, wo eine Band gespielt hat und viel gesungen wurde. Die letzte Kommune ist mir im Kopf, das so, wo es doch Auseinandersetzungen gab, irgendwie mit Kollegen, wenn man uns dann bestimmte Sachen nicht zugetraut hat, aber die im Endeffekt wir dann doch hinbekommen haben. So ein Misstrauen, was ich eigentlich gar nicht verstanden habe, aber jetzt nicht grundsätzlich.
Da ging es dann, da möchte ich jetzt näher drauf eingehen, Mikrofonierung der Instrumente? Oder?
Nee, um Mikrofonierung der Schauspieler tatsächlich, weil es ist ganz lustig, im Grips gibt es sehr viele Stücke, wo die sehr textlastig sind und auch gerade Songs, die sehr textlastig sind. Und wenn das natürlich... Wenn es zu viel Text auf Musik ist, die dann vielleicht auch ein bisschen lauter ist, dann ist die Verständlichkeit nicht immer gegeben. Und das ist immer so ein Knackpunkt oft gewesen, dass der Text nicht verstanden wurde. Mhm. Auch bei Linie 1 mitunter. Ne? Und das ist jetzt nicht ausschließlich ein tontechnisches Problem, sondern einfach
ein artikulatorisches Problem.
Ein dramaturgisches Problem. Ohne jetzt den Stiefel da weiterzuschieben. Aber so kommt halt alles zusammen. Und das sind so, ne, da muss man irgendwie gucken, wo man ansetzt und wie man das irgendwie trotzdem gut hinkriegt.
Ich erinnere mich ganz grob daran, dass in der Probe mal Tom nebenbei erzählte, dass dieser Raum extrem schwer
tontechnisch ausleuchten,
sagt man tatsächlich. Auszuleuchten.
Ja. Kann man so auch
genau.
So, ja, ist ein landläufiger Begriff tatsächlich.
Woran liegt das?
Es ist einmal diese Arena-Situation, dass man im Grunde den Zuschauerbereich, also wir haben jetzt nicht für jede Tribüne eine eigene Lautsprechereinheit. Das wäre eine Lösung, aber die müsste man auch irgendwo anbringen. Und zwar so anbringen, dass sie...
Den Scheinwerfern dann auch nicht im Weg hängen.
Ja, das kann passieren. Und zum anderen, man kriegt sie eigentlich nicht nah genug ran an die Leute. Das heißt, das ist immer auch so ein bisschen, das hängt dann so ein bisschen in der Luft dann. Also man müsste, wenn es wieder... Darum geht es irgendwie, klar, also wie gesagt, die Technik, die jetzt im Moment drin hängt, hat sich schon wieder selber überholt. Ne? Das ist ja bei Technik immer so das Problem, dass irgendwann was Besseres und was mitunter dann auch sehr Teures da ist. Also wir müssen einfach jetzt da auch dahin kommen, dass wir da Sachen austauschen und vielleicht auch ein Konzept entwickeln, sowas zu verbessern. Aber mit den momentanen Mitteln ist es tatsächlich schwierig, diese ganze...
Einheitlich
Einheiter
alles.
Irgendwie ja. Gut zu beschallen. Plus, dass man das Problem hat, zum Beispiel bei Linie 1, dass die Band kein In-Ear-Monitoring hat. Wenn man das hätte, das haben wir probiert, das war halt auch so eine Sache, die so ein bisschen aus der Tradition kommt, ne? Das ist eine Rock'n'Roll-Band und so, haben wir uns da nicht durchsetzen können, da muss ich ganz ehrlich sagen. Und das würde dem gut tun, weil dann hätte man auch wieder mehr Kontrolle über das, was die Band macht. Und weil sie natürlich 14 Meter auf diese 14 Meter Breite oben auf diesem Podest stehen und Abstände haben und sich gegenseitig hören müssen, macht jeder seinen Monitor natürlich entsprechend laut mit den anderen Instrumenten.
Und dann vermischt
sich so schaukelt sich das so ein bisschen hoch. Das ist so eine Erklärung.
Gibt es manchmal Beschwerden von ZuschauerInnen, die sagen, ich habe kein Wort verstanden?
Ja, gibt es?
Ja.
Damit müssen wir leben, umgehen. Man kann sich natürlich immer rechtfertigen mit dem, was ich auch gerade gesagt habe. Mhm. Es sind nicht immer die anderen schuld. Das ist so das gesamte Ding natürlich. Ja, natürlich.
Das hatten wir bei Wunschkonzert in einer Probe, wo Kinder dabei waren. Und da haben wir das einmal durchgespielt und dann war an einer Stelle, wird es relativ laut zwischendrin. Und es ist so ein bisschen, natürlich, es soll aber auch ein bisschen erschrecken und ein bisschen gruselig sein. Und ein Kind stand auf und sagt, das ist mir zu laut, ich gehe jetzt.
Ehrlich, ne?
Ein Kind, so ein Sechsjähriger. Und ich dachte, okay, ich glaube, das war der Sohn von Cindy. Und es war dann auch für den Rest der Produktion immer so ein Running Gag von wegen, oh, das ist jetzt schon wieder zu laut, ich gehe jetzt, es ist mir zu laut hier. So laut, keine Lust mehr. Passieren euch bei der Technik auch mal so Missgeschicke wie uns auf der Bühne passieren? Dass man mal einen Text vergisst, also dass ihr einen Cue vergesst und einfach und plötzlich
passiert alles. Was sind deine größten Missgeschicke?
Ja, es gab Missgeschicke. Klar, dass du einen Cue vergisst, dass du irgendeinen Einspieler nicht bringst, ist natürlich fatal, wenn es sich um ein Playback handelt oder dass man das an der falschen Stelle einspielt. Das kann passieren. Dann gibt es aber Sachen, das ist mir auch passiert, da ist mir mein Zuspieler ausgefallen. Das war ein technisches Problem. Das war halt irgendwie so ein Mini-Displayer, wo dann irgendwie anscheinend die Linse dreckig war und dann fing der an, irgendwie wild zu springen innerhalb des Songs. Und wurde danach von einem Schauspielkollegen, den ich jetzt nicht namentlich nennen will, so zusammengefaltet am Tresen vor versammelter Mannschaft. Wenn er das hört, er weiß, wer gemeint ist. Hier soll ja nicht diffamiert werden, das ist ausdrücklich aufgetragen worden. Ich halte mich daran, sehr gerne. Nein, alles gut, passiert. Ne? Also, und ja, auch so Sachen, hatten wir einen Stromausfall in der Technik oben. Ich glaube, es betraf nur das Lichtpult ist ausgestiegen. Und dann haben wir kurzerhand entschlossen, wir machen einfach das Arbeitslicht an und haben das Stück im Arbeitslicht gespielt. Mhm. Das Publikum war zufrieden, die Schauspieler, das war alles gar kein Problem.
Aber das heißt, es ist kurz das gesamte Licht ausgefallen und alles
saßen. Das ganze Lichtpult war defekt. Da war irgendein Netzteil kaputt, glaube ich, oder im Endeffekt.
Und was passiert dann in dem Moment? Also wenn alle Zuschauer sitzen im Dunkeln, die SchauspielerInnen stehen im Dunkeln auf der Bühne, und wer greift dann an?
Wer greift ein?
Wer sagt dann, okay, hier ist das
Arbeitslicht.
Das funktioniert tatsächlich ganz gut hier, weil wir wir haben keinen Inspizienten, ne, wie das in anderen Theatern ist, der dann irgendwie vielleicht so das Ganze koordiniert und sagt, du musst jetzt das und das machen. Es ist im Grunde, also jetzt keine Entscheidung von Bruchteilen von Sekunden, aber im Grunde, du kommunizierst es nach hinten in die Garderobe zum Schauspiel übers Intercom und dann muss man halt eine Entscheidung treffen und dann gibt es halt auch, meistens sind das ältere oder die etwas gestandeneren Schauspieler, die dann auch sagen, pass auf, dann schlage ich das und das vor und wir vereinbaren das und dann haben wir es in dem Fall so gemacht. Das ist mir jetzt wirklich sehr gut in Erinnerung, weil es einfach der Qualität des Stückes keinen Abbruch getan hat. Weil so ein paar Sachen haben halt gefehlt. Das war halt ein einheitliches Licht, aber die Story, die erzählt wurde und das Spielgefühl war das trotzdem egal, ja. Genauso. Fand ich interessant.
Ich musste auch mal Ton machen. Also ich assistiert habe früher noch und dann war der Mensch, mit dem ich da, also eigentlich sollte ich Licht machen und sollte immer, wenn eine Frage aus dem Publikum kommt, machst du, ziehst du den Regler hoch und dann ziehst du ihn wieder runter und ich saß da und dann war der aber irgendwie an der Bar oder so, da hat sich was zu trinken geholt und ich saß hinten und es war so, fuck, es ist alles viel zu leise, scheiße was, und dann habe ich es einfach gemacht und ich glaube, ich bin nicht gescheitert. Also ich traue mir ja auch jetzt, ich sitze ja jetzt auch hier vor diesem Pult und macht das einfach sehr selbstbewusst und geht davon aus, dass es irgendwie stimmt.
Ja, das darüber hinaus habe ich euch das eingerichtet, also da kann man nicht viel falsch machen.
Ich sitze hier so mit den Reglern und bin so, ja, das klingt gut, das machen wir so.
Ja, aber das ist genau, was ich meine. Ich bin, da ich jetzt, wie gesagt, viel autodidaktisch gelernt habe, waren auch Sachen, da war ich mir komplett unsicher. Und wenn du so ins kalte Wasser geworfen wirst, ist es absolute brillante Schule für alles, was kommen mag. Einfach auch nicht nervös zu werden, wenn genau sowas passiert, wie du es gerade beschrieben hast.
Okay,
und jetzt meine erste Frage an Marcel. Was ist denn dein Erlebnis in dieser Richtung? Bist du technisch begabt?
Nein. Das hätte ich ja, ich wäre fast dazwischen gegangen, hätte gesagt, ja, das ist wirklich, ich habe da wenig Interesse dran und ich weiß, es ist nicht mein Aufgabengebiet. Ich bin für andere Sachen zuständig und ich habe andere Qualitäten, aber Technik ist wirklich, überhaupt nicht meins. Ich habe so auch so, mein Laptop ist ein ganz billiger Laptop. Wenn da was passiert, ich bin völlig aufgeschmissen, keine Ahnung. So, Mischpult ist für mich einfach fremd.
Genau eine Folge saß Marcel am Mischpult.
Genau,
eine Folge. Eine Folge.
War es die erste, ich weiß nicht. Genau, also das ist nicht so meins, Technik. Aber dafür stehe ich umso lieber auf der Bühne.
Und genau. Das ist ziemlich gut, wie ich finde.
Dankeschön.
Ja, ich fand auch euch jetzt irgendwie, dich habe ich ja leider noch nicht gesehen, weil es ein Stück ist, was woanders spielt, nämlich im Podewil.
Beide.
Und wir parallel bisher immer dann andere Stücke hier hatten. Jetzt wird es Zeit. Mhm. Und was wir gestern besprochen haben, ne, die 10. Vorstellung.
Die 10. Vorstellung, die ich dann jemals am Griffstheater spiele, die wird gefeiert.
Du bist noch unter 10?
Ich bin noch unter 10.
Nein.
Doch.
Boah. Aber jetzt, dann, wo wir jetzt gerade bei meiner Fragerunde sind, dann werde ich jetzt mal hiermit abschließen. Was mich interessieren würde, ihr kennt euch auch erst, seit ihr hier zusammen miteinander spielt. Was ist denn...
Wir haben noch gar nicht zusammen gespielt.
Nee, gespielt haben
wir nein, nicht zusammen gespielt, aber zusammen hier arbeitet. Also
wir kannten uns bestimmt mal vom Sehen von irgendwelchen Vorstellungen. Ich glaube, da haben wir uns bestimmt irgendwann mal so getroffen oder irgendwo gesehen und mal kurz gequatscht. Das kann gut sein.
Ich weiß es nicht.
Und wir kennen uns über verschiedene Leute.
So, Marcel, was ist denn Helenas beste Charaktereigenschaft?
Oh Gott.
Ich würde sagen, dass sie keine Angst hat und es versteckt.
Es gut
also, dass sie einfach total offen auf Menschen zugehen kann. Dass sie da nichts kennt und einfach Leute anspricht und so. Auch wenn es ihr vielleicht manchmal schwerer fällt, als sie es sich eingestehen möchte. Aber
alles Fassade.
Also, in der Zusammenarbeit kann sie einem total viel Energie geben. Sie reißt mich hier total mit. Die ersten Folgen haben von ihrer Energie gelebt und meiner Zurückhaltung. Ich finde, da haben wir uns sehr gut ausgeglichen und das ist eben was ich sehr an ihr schätze.
Da ich ja einige Folgen auch schon hören durfte, auch bevor sie ausgestrahlt wurden. Ja, das kann ich nur bestätigen. Ja. Das hört man auch genau raus. Jetzt die Frage an dich, genau auch umgekehrt.
Ich glaube... Man fächelt sich schon los.
Hau mal einen raus.
Wie stressig das hier ist jetzt gerade. Plötzlich wund. Oh Gott. Ich glaube, die Begeisterungsfähigkeit von Marcel, sich für so kleine Dinge und auf alles, was man, also als Beispiel, er hat mir heute Morgen geschrieben, ja, hast du alles besorgt für später? Und ich so, ja, ich mach das, ich gehe jetzt gleich nochmal einkaufen und kaufe das Obst. Und er war nur so, herrlich, großartig und schreibt irgendwelche Herzchen. Und immer so, oh, du bist so toll. Und schreibt dann irgendwelche Sprachen damit, es ist so gut hier, wir machen das so gut. Ist überbordende Begeisterung für diesen Kram, den wir hier machen. Auch der Anruf, als du mich angerufen hast und gefragt hast, so, wollen wir einen Podcast machen? Und ich meine so, ja, finde ich... ganz gute Idee und so fort. Ja, also, ich habe hier ein Konzept geschrieben. ist wirklich die Begeisterungsfähigkeit, die dann im privaten Rahmen rauskommt, in unserem WhatsApp-Verlauf.
Und ich meine die Sachen wirklich alle
ja,
sehr
eben.
Ernst.
Das ist,
ja. Und manchmal ist es ganz komisch, für was für Sachen ich mich begeistern kann. Wir haben gestern schon wieder drüber gesprochen, Wintersport verbindet uns
ja.
beide sehr.
Ja.
Und wenn ich dann sehe, dass so eine deutsche Mannschaft zur ersten Ziel kommt, dann habe ich Tränen in den Augen und bin so dabei und freue mich. Das ist in anderen Gebieten, ich kann die Sachen nicht erklären, warum es bei manchen Sachen ist und bei manchen weniger, aber es sind manchmal so Kleinigkeiten, die mich dann total umhauen und ich dann
kann total ich total begeistern. Nachvollziehen. Vor allem so Biathlon ist ja, habe ich mir überlegt, ist ja auch so die...
So,
man sitzt im Grunde faul mit dem Arsch auf dem Sofa, ist total faul und hat aber das Gefühl, ey, echt extrem involviert zu sein. Und das ist total anstrengend. Ja. Wenn du aber siehst, wie die da vom Start her lossprinten, irgendwie in Skater-Technik und dann irgendwie, und du siehst ja auch, wenn sie an den Schießstand kommen, dass da irgendwie, dass die Düse geht.
Ja.
Das ist echt bemerkenswert. Und man ist aber danach genauso fertig, ne? Mhm.
Ja, voll. Und dann, gehen die über die Ziellinie und ich denke so, boah. Wie schön.
Man macht diesen Ausfallschritt noch selber mit, habe ich das Gefühl manchmal.
Ja, also viel zu meiner Begeisterungsfähigkeit. Wir holen dich wieder mit ins Boot.
Ja, bist du auch für irgendeinen Sport zu begeistern? Oder?
Nein.
Ja, nicht, also nichts, was man irgendwie...
Für keinen einzigen Sport der Welt bin ich. Nein, ich bin tatsächlich für was ich wirklich gerne auch schaue, also wo ich dann regelmäßig in so Löcher falle, weil ich mir, wenn ich mir auf YouTube dann irgendwelche Videos anschaue, sind so Paartanzmeisterschaften. Also vor allem im vor allem schau so an. Lindy Hop Swing und so weiter, Lindy, weil das Hop ist einfach richtig cool. Und machst du Lindy Hop?
Nein. Nee, aber ich habe. Mach mal zu Ende, dann erzähl ich dir gleich was.
Weil ich habe sehr lange für Turnier auch trainiert und sehr lange Standard getanzt. Und das war so sehr lange ein großer Teil meines Lebens. Und es ist leider nicht mehr, weil es im Moment auch sehr schwierig ist und ich dann keinen Tanzpartner mehr hatte. Und das ist so auch sowas, wo ich einfach mich dann so nach sehne. Ich gucke mir das dann an und denke, oh, sobald die Tanzstudios wieder aufmachen, mache ich einen Lindy-Hop-Kurs und dann kann ich das auch so. Das ist der einzige Sport, der mich begeistert. So.
Also durch meine innige Beziehung nach Schweden, kennst du das Hereng Dance Camp?
Mhm.
Ja, da bin ich...
Ich bin raus.
Da bin ich mittlerweile schon zweimal gewesen. Einmal, weil sie einen Band-Workshop angeboten haben. Also im Grunde haben wir nicht getanzt, sondern wir haben einfach Jazzmusik gespielt, also mit einer Konstellation, die da halt quasi zusammengewürfelt wurde. Und natürlich diesen ganzen, also Hereng, muss man dazu erklären, ist ein kleiner Ort in Schweden, so ein 350-Seelen-Dorf, irgendwie so nördlich von Stockholm an der Küste. Und das geht über 5 Wochen im Sommer. Konnte natürlich jetzt letztes Jahr nicht stattfinden. Also nicht, dass ich da regelmäßig bin, aber ich habe, wie gesagt, diese Stimmung. Du kommst da rein und hast diesen Ballsaal und alle sind am Lindy Hop und bei Moa standen. Und das ist der Hammer. Das ist wirklich so ein Camp. Das ist so wie Schullandheim und alles zusammen. Und alle sind da und haben sich lieb und irgendwie, das ist der Knaller.
Und Paartanz ist sowas Tolles. Weil man einfach, wenn man auf der Ebene ist, dass man einfach, da braucht man über nichts reden. Man tanzt einfach und es ist einfach, es fließt, es ist so toll. Ich liebe, kannst du Standardtanz? Hast du es in der Schauspielschule gelernt?
Ja, in der Schauspielschule. Da hatten wir höfische Tänze und dann, ne? So,
höfische Tänze,
ja klar.
Genau.
Ein Menuett können wir auf jeden Fall mal schnell tanzen.
Aber Tango.
Ist das so ein Grundausbildungsding in der Schauspielschule tatsächlich? So,
ich glaube,
wie Fechten oder so? Das höre ich immer wieder.
Genau,
auch Fechten, das. Höfische Tänze.
Also um was zu...
Für Shakespeare, glaube ich. Nur für Shakespeare.
Ich wollte gerade fragen.
Ich glaube, nur für Shakespeare.
Hat es einen tieferen Sinn? Damit man irgendwo besetzt werden kann?
Genau.
Daher kommt das wahrscheinlich, oder?
Ja. Hat aber auch, man lernt einfach ein Gespür für einen Partner, für eine Partnerin gut kennen. So. Es hat, glaube ich, mehrere Aspekte. Also zum einen Shakespeare-Inszenierung, zum anderen ist es, man muss sich sehr konzentrieren auch in dem Moment. Es geht ja, man macht da dann auch Säbelfechten und wir haben Bühnenfechten und wir haben Florettfechten gemacht. Mhm. Dann geht das ja auch ganz schnell, zack, zack, zack.
Wir hatten dann auch noch dazu Bühnenkampf und haben so gelernt, so zieht man jemanden an den Haaren über die Bühne und so ein Kram.
Genau. Das werden wir dann alles anbieten in unserer nächsten
Das bieten wir dann alles an. Wir bieten das alles einfach an. Komm da hin und sag, also wir hätten hier ein Menuett und einmal eine Kampfszene vorbereitet. Wir können auch noch.
Ja.
Man lernt da ganz seltsame Sachen. Also ich glaube, diese ganzen höfischen Tänze-Sachen sind auch um so Choreografie lernen zu lernen, also dass man einfach schnell eine Choreografie umsetzen kann, auch dass man auch so ein bisschen so einen Überblick hat, wie ist der Bewegungsablauf in verschiedenen Jahrhunderten. Also es ist halt, ich erwähne wirklich in jeder Folge Kroatien, hat jeden Morgen 3 Stunden Ballett. Das ist halt einfach, dass man so eine Grundausbildung und alles mal gemacht hat. So, alles ein bisschen.
Ja, wir hatten auch unsere ganz, ganz fabelhafte Körperdozentin, Johanna Richter, ganz liebe Grüße gehen raus an dich. Die hat eben diesen Workshop gegeben und hat auch gesagt, dass man, es kann ja mal vorkommen, dass man irgendwann in historischen Filmen oder so mitspielt und dass man einfach auch lernt, wie man sich dann zu verhalten hat, dass man nicht breitbeinig rumläuft, sondern okay, man steht ganz anders, man verhält sich ganz anders. Und das haben wir dann in diesem Zug alles mitgelernt. Also man ist dann durch den Raum und hat sich begrüßt und hat geschaut, okay, wie reagiert die andere Person.
Und dann sieht man irgendwann richtig historische Kostüme an und macht das dann einmal und fühlt sich irgendwie sehr höfisch. Das ist toll. Genau. Ich finde es aber super geil.
Ja, es war schön, auf jeden Fall. Sag mal,
Tacheles. Mal
Butter,
apropos Butter
gab's
nicht.
Butter gab's nicht.
wenn du da auf der Bühne stehst, dann sieht man diese ganzen Scheinwerfer, diese ganzen Kabel, so ein paar technische Fakten. Wie viele Scheinwerfer gibt es da unten am Hansaplatz? Wie viel Kilometer Kabel, wie viel Technik steckt da in diesem Raum?
Naja, es ist schon sehr konventionell, was wir hier haben, also an Technik, was wir, wie gesagt, es ist nicht so state of the art, wenn andere Theater haben, sind schon vielleicht so eine Generation weiter mit, was die Bestückung der Technik. Wir haben, glaube ich, so an die 100, 120 Lampen hängen, wobei die auch festhängen. Also wir sind nicht so ein Theater, wo jetzt alles quasi in der Zugstange nochmal eingehängt wird, ne, wo du viele Züge hast. Wir haben nämlich insgesamt nur 3 Züge, da ist man da relativ begrenzt. Deswegen sind wir eigentlich in dieser Decke darauf angewiesen, dass das halt schon fest irgendwie verbaut ist und dass man damit arbeitet. Und das funktioniert eigentlich bisher ganz gut. Klar, hier und da kannst du nochmal so einen Spezialeffekt irgendwie dann aus dem Ärmel zaubern. Und wie viel Kabel verlegt sind, frag mich nicht. Das ist,
und wie viele Steckverbindungen verbindest du an einem durchschnittlichen Arbeitstag?
Na, in der Tontechnik ist es eigentlich überschaubar. Es kommt immer darauf an, wenn es jetzt wirklich eine 5-Piece-Band ist, dann hast du schon so an die mindestens 24 Kanäle, die du irgendwie mit Kabeln stecken musst und dann aussteuern musst und so. Aber es ist halt viel programmiert auch irgendwie. Das heißt, die Einstellungen, die man vornimmt, sind erstmal, die Grundeinstellungen sind dann relativ schnell wieder hergestellt. Und dann gibt es natürlich immer einen Soundcheck für jede Vorstellung, damit man sieht, dass alles am Platz ist.
Ich muss gerade an meine Jugendclub-Zeit zurückdenken. Und da hatte die Regisseurin immer so einen Trick, um die Bühne lebendiger zu machen. Einfach eine Disco-Kugel und ganz viele Punkte im Raum. Und dann hatte das gleich eine ganz, ganz fülligere Atmosphäre.
Also ich kann das nachvollziehen.
Aber es war irgendwann nicht mehr, dann hat sie irgendwann erfahren, dass es nicht nur die Disco-Kugel gibt, sondern es gibt so einen Filter für einen Scheinwerfer, der dann, also verschiedene Filter, dass es verschiedene Muster auf dem Boden gibt. Und das sind so die Tricks, um irgendwie Tanzchoreos oder so ein bisschen
abzulenken von den untalentierten Jugendlichen auf der Bühne. ein bisschen Glitzer. Ein bisschen
oder die letzte Reihe immer wegleuchten. Die letzte Reihe tanzt immer im Dunkeln.
Die letzte Reihe wegleuchten, genau. Glitzer drüber, Musik ein Ticken zu laut. Fertig, sieht aus wie am Broadway. Braucht kein Mensch. Choreografie, was ist das? Das ist der Trick bei mir zu Hause. Wenn ich nicht aufgeräumt habe und ich krieg Besuch, mache ich aber die Disco-Kugel an, leuchte ich alles weg. Das ist mein Trick.
Hast du ein Lieblingslicht? Eine Lieblingsfarbe?
Lieblingsscheinwerfer.
Lieblingsfarbe.
Die 25, die muss immer leuchten.
Das aber ist mein gibt's bestimmt. Doch, gibt's doch bestimmt.
Na gut, ich bin jetzt kein Beleuchter, also ich habe jetzt keine
persönliche Beziehung zu meinem... Hast du ein Lieblingsmikrofon?
Ist ja egal. Ich habe ja erwähnt, dass wir auch durchaus alles. Hand in Hand arbeiten und es hat jetzt nichts mit diesem Theater zu tun, aber die Möglichkeit, dass man bestimmte Lampen mit solchen sogenannten Gobos, also im Grunde so wie so ein Schattenwurf, dass du so meinetwegen eine Palme in diese als Filter einsetzt und du hast dann einen Schattenwurf einer Palme. Solche Sachen finde ich faszinierend. Also einfach nicht mit so Hightech, so Lampen, die sich bewegen, sondern einfach mit einer einzelnen Lampe, so einen sehr, wie soll ich sagen, sehr, sehr überschaubaren, aber sehr wirkungsvollen Effekt irgendwie zu erzeugen. Das finde ich immer faszinierend. Weil ich habe einmal, das war Berliner Jazzfest und das fand statt im Haus der Kulturen damals. Und das war ein einzelner Sänger, ein Kreole, der mit einem Pianisten zusammen kreolische Jazzlieder interpretiert hat. Und da war ein Beleuchter, der war sehr akribisch, aber hat genau diese Effekte benutzt. Und sowas finde ich faszinierend, wenn man so gesagt mit einfachen Mitteln sehr gut, sehr stimmungsvolle Sachen machen kann.
Und kannst du sowas auch auf die Tontechnik übertragen? Gibt es da irgendwas spezielle Effekte oder so, die du gerne anwendest? Oder was ist besonders schwierig für die Tontechnik?
Also aktuell bin ich gerade zu Hause. Ich habe mir gerade eine neue Gitarre gekauft, neben meinen vielen Bässen, die ich irgendwie zu meinen eigenen nenne. Und experimentiere gerade viel mit Hall, also mit Hall und Echo und solchen Sachen und Überlagerungsgeschichten. Gerade gestern kam ein neues Fußpedal, was ich gerade versuche zu ergründen und man kann da ganz lustige Sachen mitmachen. Aber das einfach auch rhythmisch einzubauen in sein Spiel, das verändert auch das Spiel total. Man muss sich ja irgendwie mit dem, also das ist halt so die Sache mit Klangeffekten, man muss sie im Grunde auch beherrschen lernen.
Rückkopplung beherrschen lernen, finde ich immer super interessant.
Oder Rückkopplung beherrschen lernen, ja. Aber man kann auch mit einer Gitarre eine Rückkopplung wollen.
Ja, eben, das eben so hinzu, damit Sounds zu machen, dass sie genauso klingen, wie man das in dem Moment will.
Genau, also Micha Brandt, nutzen. Schöne Grüße an dieser Stelle, Gitarrist hier am Haus, vor seinem Marshall-Verstärker steht und dann dieses Pfeifen,
Feedback mit Absicht,
das finde ich immer absolut bemerkenswert. Und wenn ich das zu Hause probiere, denke ich mir, wow, jetzt musst du aber hier mal schnell verschwinden. Ja. Solche Sachen finde ich faszinierend. Ja. Mhm. Also mit solchen Möglichkeiten zu spielen und ja, klar, also so, ich bin jetzt keiner, der gerne viele Effekte einsetzt, wenn dann auch sehr dezent. Also es gibt ja so, ich habe mal einen Tontechniker erlebt im Quasimodo, von einer Band, was war das? John Scofield, auch ein Jazzgitarrist. Der hat da Sachen veranstaltet am Pult. Das war wirklich wie so ein, der hat jedes Effektgerät einfach beherrscht. Der hat da Sachen, immer nur am Regeln. Das war wie so ein Pilot, der irgendwie am Schalten ist. Und hat da aber auch wirklich Sachen kreiert, ne? Wo der echt die Kinnlade runtergegangen ist. Ne? Das war so ein, die haben wirklich ineinander gegriffen. Die Band auf der Bühne und ja, sowas beeindruckt mich schon.
Verrückt. Was wäre denn eine Abteilung, in die du gerne mal reinschauen wollen würdest oder die eine Alternative für die Tontechnik wären, dass du, weiß ich nicht, ich als zweites Standbein wäre ich gern in der Kostümabteilung oder Maskenbildner. Gibt es irgendwas, was dich auch noch interessieren würde, wenn du nicht dort wärst?
Wenn du einen Tag mal als etwas anderes
arbeitest. Ich würde gerne Tischler auch noch, hätte ich gerne noch mal gelernt, tatsächlich. Also das ist schon ein Handwerk auch, was ich gerne beherrschen würde, aber das ist natürlich eine Ausbildung, die man von der Pike auf machen muss. Ja. So ein bisschen Vorbild dafür war auch mein Vater. Mein Vater, der schon seit einer Weile nicht mehr lebt, meine Eltern sind beide nicht mehr am Leben, der hat lange Zeit für eine schwedische Firma gearbeitet, im kaufmännischen Bereich, so im Industriemaschinen. Und hat dann mit Mitte 50 ist die Firma pleite gegangen und er hat dann sich entschieden, nochmal eine Ausbildung zu machen als Tischler. Hat die dann zwar am Ende nicht bestanden, weil er so, da muss man auch mal so eine Arbeitsprobe machen, wo man dann 2 Stunden nach Vorgabe was herstellen muss. Und da hat er gehadert, weil er mit diesem Zeitdruck nicht klarkam. Aber er hat zumindest hat er die Ausbildung gemacht und es war so sein Pläsier, hat dann auch noch nicht in dem Bereich direkt, aber mit diesen Fähigkeiten auch noch Sachen bis zu seiner Pension irgendwie gemacht. Aber das fand ich sehr bemerkenswert, so spät nochmal eine Ausbildung anzufangen mit wesentlich jüngeren Menschen um sich rum. Mhm.
Gibt's da was?
Was
wäre für dich? Was handwerklich, ich würde voll gerne schweißen lernen.
Das ist auch abgefahren, ja.
Schweißen lernen finde ich richtig gut. Schweißen lernen und dann einfach so geile Sachen aus Stahl bauen. Voll Bock.
Stimmt, das ist auch abgefahren, ja.
So, und also dann auch einfach wirklich, also ich bin handwerklich nicht unbegabt, aber schweißen lernen muss man, glaube ich, wirklich, da muss man wirklich einfach so einen Kurs machen und dann auch einen Zettel in der Hand haben danach, dass man das kann und auch darf und so. Aber ich wäre im Bühnenbild-Department auf jeden Fall, im Department auf jeden Fall. Ich wäre da, würde da irgendwelche Sachen bauen.
Mhm. Was Schweißen betrifft, bin ich ein etwas gebranntes Kind. Das passt ja eigentlich. wir hatten mal eine Produktion damals mit diesem Rockzirkus Gosch, mit dem ich, wie gesagt, 5 Jahre getingelt bin. Gerade mal. Einen Garmknödel in meinem Mundwinkel.
Wir essen immer.
Nochmal vertilgen. Wir haben eine Show vorbereitet und ich stand die ganze Zeit tagsüber neben einem Typen, der geschweißt hat. Der stand immer ein bisschen weg und ich habe in eine andere Richtung geguckt. Und trotzdem hatte ich mir das Auge verblitzt. Ne? Also wenn du diesen Schweißbogen, der da immer irgendwie entsteht und dieses Licht, was da entsteht, kann auch, obwohl es, wie gesagt, das waren 3 Meter oder 4 Meter, die er weg war, habe ich dann plötzlich, merkte ich so, wie mein Auge plötzlich wehtat. Es ist halt verblitzt gewesen. Also so halt so dieser Lichtimpuls, der dann kommt.
Aber es ist halt auch irgendwie so spannend, weil es eben so gefährlich ist. Und dann kann man irgendwie was, so ein Schweißpunkt hält eine Tonne. Boah, wie krass ist das denn, ey?
Das ist Macht.
Das macht einfach. Und du, Marcel?
Ich habe eben nachgedacht, mein erster Impuls war Maske, aber dann bin ich auf die Requisite gekommen. Und ich bin jemand, der super gerne bastelt und so. Und sich da kreativ auszutoben und zu überlegen, wie kann man Sachen übersetzen oder auch nicht. Und das finde ich, glaube ich, super. Ja.
Wir sind schon wieder am Ende angekommen.
Echt? Ich glaube, ja, du hättest noch so viel zu bieten.
Folge 2 mit Joe Maubach folgt.
Wenn es jemanden interessiert.
Wir kommen aber jetzt zum letzten Punkt, und zwar der Speedround. Wir sagen, hast du mal eine Folge bis zu Ende angehört, dass du das weißt, was es gibt? Wir sagen Begriffe und du assoziierst frei herum und in einer kurzen, knappen Antwort, was dir als erstes einfällt.
Da liegt die Wahrheit. Ein bisschen
liegt auch die Wahrheit drin. Ja,
ja, dann deswegen, mal los. Ich bin gespannt.
Fang an.
Kochen.
Leidenschaftlich gern.
Lieblingslied.
Steely Dan, was ich gerade versuche auf der Gitarre zu spielen. Don't Take Me Alive, genau.
Spielzeitpause.
Am liebsten bis zum Ende ausnutzen.
Disziplin.
Wackelig.
Heimliches Talent.
Ich kann ganz gut singen, glaube ich.
Größter Wunsch.
Das ist so bedeutungsschwanger.
Bedeutungsschwanger, finde ich gut. Gute Antwort. Gute Antwort.
Krebstheater.
Wir schaffen das.
Ja.
In diesem Sinne.
Haben wir es geschafft.
Ja. Danke
die
euch.
Neue Folge. Vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank.
Danke euch, ganz lieb.
Danke. Ja.
Und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss, Marcel.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss, Joe.
Ciao.
Das war Frisches aus der Krebskantine. Ein Podcast von und mit Menschen rund um das Krebstheater. Wenn ihr Fragen, Lob, Kritik oder Gastwünsche habt, dann schreibt eine Mail an podcast.krebskantine@gmail.com.
Vielen Dank und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal aus der Krebskantine.